Auf jeden Fall leben. Leben auf jeden Fall. Fußball ist unser Leben. Das war ein WM-Lied von der deutschen Nationalmannschaft 1974. Der Jack White mit bürgerlichem Namen Horst Nussbaum hat den Song komponiert und textet. Und was ganz speziell ist, die ganz deutsche Fußballnationalmannschaft hat den Song eingesungen. Und der ist nachher dann wirklich zum WM-Song geworden. Der Gennaro Gattuso, das war ein italienischer Fußballspieler, hat gesagt: Wenn ich verliere, ist mein Tag ruiniert. Wenn ich gewinne, denke ich schon ans nächste Spiel. Fußball ist mein Leben. Ich kenne nichts anderes. Aber wie schnell ist die Euphorie vorbei, wenn das Team ausscheidet, der Trainer wird entlassen? Das ist ein riesiges Drama. Schon vor 2000 Jahren hat ein anderer Mann über das geredet, was sein Leben ist. Ihr ahnt es vielleicht, es ist der Paulus. Und er hat in seinem Brief an die Christen zu Philippi Folgendes geschrieben: Christus ist mein Leben. Und darum auch der Titel zu der heutigen Predigt: Auf jeden Fall leben, leben auf jeden Fall. Zweimal kommt in dem Titel das Wort Leben vor. Wer genau heranschaut, sieht es vielleicht. Das erste Mal als Verb, das zweite Mal als Substantiv. Was ist denn das Leben? Sicher viel mehr als nur der Puls von 60 Schlägen in der Minute oder ein Blutdruck idealerweise von etwa 120 auf 70. Das Leben haben wir von Gott geschenkt bekommen. Als er den Adam aus irdischer Materie erschaffen hat, ist in dem ersten Gebilde, das er gemacht hat, noch kein Leben drin gewesen. Erst wo Gott ihm den Lebensatem eingehaucht hat, ist das Leben in ihn gekommen. Und so schenkt Gott jedem Kind, das geboren wird, das Leben. Aber ich bin überzeugt, dass das Leben noch viel mehr beinhaltet. Auch der David kennt Quellen vom Leben. Er schreibt im Psalm 36, Vers 10: Er schreibt im Psalm 36, Vers 10: Denn bei dir ist die Quelle allen Lebens. Auch die Aussage von Paulus, Christus ist mein Leben, deutet stark darauf hin. Ich lese den Text zu der Predigt aus dem Philipper 1, 18 bis 26. Auch in Zukunft wird nichts mehr meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Und dann begründet das: Weil ihr für mich betet und weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Ja, es ist meine sehnlichste Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keinerlei Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde bin, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus zu sein. Das wäre bei weitem das Beste. Doch ihr braucht mich noch und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es besser, dass ich weiterhin hier auf der Erde bleibe. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein, für das, was er durch mich für euch getan hat. Er ist so zuversichtlich, dass am Ende seine Rettung stehen wird. Tief im Herzen drin glaubt er, aus der Gefangenschaft frei zu kommen. Woher nimmt er diese Hoffnung? Er schreibt von zwei Punkten im Vers 19. Der erste, weil ihr für mich betet. Er glaubt an die Kraft vom Gebet. In 7 von seinen Briefen bittet er die Briefempfänger, dass sie für ihn beten sollen. Und zwar nicht nur, dass es ihm gut geht, sondern vor allem, dass das Evangelium weiterlaufen kann. Und er schreibt im Brief an Timotheus Folgendes, 1. Timotheus 2, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Im Vers 4 kommt dann noch der Auftrag, für die Obrigkeit zu beten. Das sollte man ernst nehmen. Der Paulus war selber ein treuer Better. Er hat nichts verlangt, was er nicht selber gemacht hat. Er schrieb zum Beispiel im Vers 3 und 4 vom Philipper 1, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und ich tue es mit großer Freude. Ich danke euch allen, wo ihr treu betet. Für unsere Kirche, für unsere Pastoren, für unsere Jugendarbeit, für unsere interkulturellen Mitarbeiter, wie der Matthias, den wir heute gehört haben, und für die Menschen, die sie bei ihnen arbeiten. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr die Kraft vom Gebet entdecken und dem Paulus im Gebet nacheifern. Dazu lade ich euch alle ein für den Begegnungsabend am nächsten Dienstag, um 7:30 hier im Haus. Der zweite Punkt, den Paulus hier schreibt, weil Jesus Christus mir durch seinen Geist beisteht. Also das Gebet und der Beistand vom Heiligen Geist. Anders ist das Leben im Gefängnis gar nicht zu erträgen. Diese Zusage ist kein frommer Wunsch, sondern ein geistliches Fundament für den Alltag. Der Beistand durch den Heiligen Geist bedeutet, Gottes Gegenwart lebt in dir und schenkt dir jeden Tag neue Kraft. Jesus hat seinen Jüngern verheißen, dass nach seiner Himmelfahrt der Heilige Geist kommen wird. Und da sehen wir eine Auswirkung von dieser Verheißung von Jesus. Wer von uns möchte nicht mit so einer Kraft leben? Ja, es ist meine sehnlichste Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Der Luther schrieb da, dass Christus verherrlicht wird. Es ist eine starke Aussage. Und wieder geht es Paulus nicht um sich und um sein eigenes Leben, sondern um die Verherrlichung von Christus. Und da, ob er jetzt am Leben bleibt oder stirbt. So eine Aussage ist für uns fast nicht zu verstehen. Bei uns ist das Leben doch so wichtig. Und wir setzen alles daran, möglichst lang und gut leben zu können. Der Paulus hat eine andere Perspektive. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Oder wie es der Luther sagt, ganz knackig und knapp, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wir fragen uns da vielleicht, was ist mein Leben? Fußball, Sport allgemein, meine Hobby, Geld, Karriere. Wir könnten noch manches mehr anführen. Aber all das verschwindet bei unserem Sterben. Es stirbt sozusagen mit uns zusammen. Wenn Christus unser Leben ist, dann leben wir über unser Sterben aus weiter mit Christus in völliger Gemeinschaft. Im Johannes 6 finden wir zwei starke Aussagen von Jesus. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Und der Vers 68, Herr, zu wem sollen wir gehen? Antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Da redet Jesus nicht vom normalen, organischen Leben, sondern vom geistlichen, ewigen Leben. Seine Predigt zum Thema Brot vom Leben war für viele von seinen Begleitern zu viel gewesen. Und sie haben Jesus verloren. Wie tragisch, wenn uns die Botschaft von Jesus nicht mehr passt und wir uns von ihm abwenden. Denn über das aber hat Jesus seine Jünger gefragt, wenn die Rauhe weggehen? Die Antwort hat natürlich der Petrus gegeben. Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Das war eine sehr gute Antwort. Wir sehen hier den Zusammenhang von den Worten von Jesus und dem Leben. Heute haben wir die Bibel. Und sie ist es, die uns Jesu Wort vermittelt und zum Leben führt. Wenn wir uns fragen, was das bedeutet oder wie das gehen soll, Christus ist mein Leben. Das ist eine gute Frage und eine nötige. Dann schauen wir uns am besten das Leben von Paulus an. Zuerst sehen wir sein Treuschaffen, seinen Einsatz, die Erfüllung vom Auftrag. Den Auftrag hat er von Jesus bekommen bei der Begegnung vor Damaskus. Die Apostelgeschichte ist voll von diesen Erlebnissen und Geschichten. Es ist sehr spannend und faszinierend, das wieder einmal zu lesen. Mein Fokus war auch sofort bei dieser Leistung von Paulus. Das ist etwa so, wie wenn wir ein schönes neues Haus anschauen. Wir sind beeindruckt von der Bauweise, von der Grösse des Hauses, vielleicht noch von der Veranda und so weiter. Was wir aber nicht sofort sehen, ist das Fundament des Hauses. Ohne Fundament steht das Haus nicht sicher. Das Fundament von Paulus war seine tief, innig, ja fast intime Beziehung zu Jesus. Ich selber habe auch erst im zweiten Schritt das Fundament erkannt. Um es wirklich gut zu sehen, müssen wir eben ein bisschen neuer anschauen. Der Paulus braucht genau das Bild. Er schreibt im 1. Korinther 3,11, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das ist übrigens auch unser Trauvers von der Hanna und mir, wo wir uns vor 46 Jahren in die Ring gravieren lassen. Wir heben fest an dem Vers fest. Es ist für uns ganz eine wichtige Sache. Und aus dieser Beziehung heraus hat Paulus eben gelebt und geschafft. Wenn wir beides genau anschauen, dann sehen wir wieder die Aussage, Christus ist mein Leben. Salome Abeck, das ist eine Studentin am TSC auf dem Kishonenberg, hat Folgendes gesagt, Beziehung mit Jesus macht das Leben lebenswert. Der Paulus war so mit Jesus verbunden. Jesus war alles in seinem Leben. Vielleicht fragen wir uns jetzt hier, ja, ist denn der Paulus da die absolute Ausnahme, der Einzige, der so gelebt hat? Oder gibt es andere Menschen, die ein ähnliches Leben geführt haben? Ja, natürlich. Auf einen möchte ich noch ein bisschen eingehen. Der Stephanus. Wir lesen von ihm in Apostelgeschichte 6 und 7. Stephanus war ein Mann mit einem festen Glauben, einer tiefen Beziehung zu Jesus und erfüllt vom Heiligen Geist. Er war einer von diesen 7 Diakonen, die sie gewählt haben, um die Apostel zu entlasten und den Witwen bei der Versorgung zu dienen. Später lesen wir über ihn, von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, hat Stephanus unter der Bevölkerung grosse Wunder und außergewöhnliche Sachen getan. Da hat nieder auf den Platz gerufen. Da hat ihnen gar nicht gepasst. Sie haben angefangen, falsche Aussagen und Lügen über ihn zu verbreiten. Schlussendlich ist er verhaftet, zum Tod verurteilt und gesteinigt worden. Er ist als Märtyrer gestorben. Aber auch in der Todesstunde hat ihn Jesus nicht allein gelassen. Stephanus aber, vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf. Und jetzt müsst ihr hören, was er dort gesehen hat. Denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes. Und nochmal etwas. Und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil von dem Vers «Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn». Jetzt bin ich da zu weit gekommen. Das ist ein Teil von «Christus ist mein Leben». Auch wenn wir unser irdisches Leben verlieren, sind wir nicht allein. Christus ist mit uns. Ich habe hier noch ein anderes Beispiel, das ich euch auch noch geschwind weitergeben möchte. Wir haben in der Bibel auch ein negatives Beispiel, ein krasses. Jesus hat den Jüngern mal ein Gleichnis erzählt. Da war ein reicher Kornbauer. Und der hat eine Wahnsinnsernte eingefahren. Und hat ein Riesenproblem bekommen. Er hat nicht mehr gewusst, wo er mit dieser Ernte her kann. Und dann hat er den glorreichen Gedanken gehabt und hat gesagt, ich reiße meine kleinen Scheuren ab und ich baue richtig grosse Scheuren. Und dann habe ich Platz, ich kann alles mein Getreide und meine Vorräte reintun. Und ich habe dann Vorräte für manches Jahr. Und dann kann ich sagen, du hast es geschafft, du bist der Beste. Dann kann ich mir Ruhe gönnen, ich muss nicht mehr arbeiten. Ich kann essen und trinken und das Leben geniessen. Und dann sagt Gott, du dumme, du törichter Mann, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert. Und wem gehört denn all das, was du dir angehäuft hast? Jesus hat das Gleichnis aufgehört und hat gesagt, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Wir können auch sagen, wo nicht mit Jesus lebt. Das ist eine ernste Warnung, auch für uns. Wenn wir falsche Sachen als unser Leben anschauen und pflegen, kann das fatale Folgen haben. Und wir, heute, was ist unser Leben? Der Johannes gibt da ganz eine gute Antwort. Er schreibt im 1. Johannes 5, 12, wer mit dem Sohn verbunden ist, der hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, den ich vorher schon angesagt habe. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Diese Aussage passt gar nicht in unser Denken hier. Dass Sterben ein Gewinn sein kann, ist doch völlig unlogisch. Sterben hat mit Verlust zu tun. Etwas, was wir gern haben, wird uns genommen. Ich erinnere mich an eine Situation, die schon etwa 60 Jahre zurückliegt. Ich hatte auch Küngel, so als Giel. Ich hatte einen Schweizer, Scheck, Hessin, der habe ich den Namen Lili gegeben. Ein Wundertier, ein Prachtstier. Und die war trächtig. Und am 1. August hat sie 12 junge Häsli geworfen. Wahnsinnig, ich hatte so eine Freude. Ich war aber auch ein bisschen irritiert, weil sie kein Nest gemacht hat. Ich habe ihr noch ein bisschen Emtie tun. Und der Schock ist am nächsten Morgen gekommen. Als ich die Hasen wollte futtern, sind alle 12 Häsli tot im Stall gelegen. Und Profi-Küngelzüchter haben mir gesagt, dass das vielleicht ein DNA-Fehler von dem Hasen ist und dass das beim nächsten Wurf wieder passieren könnte. So ist mir nichts anderes geblieben, als die Lili zu schlachten. Für mich war das Sterben absolut kein Gewinn. Der Paulus muss also etwas anderes meinen. Für ihn ist Sterben ganz fest mit Leben verbunden. Ich sage es nochmal. Für den Paulus ist Sterben ganz fest mit Leben verbunden. Es ist mir bewusst, dass ich da ein ganz schwieriges Thema gewählt habe. Wir setzen uns nicht gern mit dem Sterben auseinander. Es ist für viele Menschen ein Tabuthema. Und ich möchte Sterben auch gar nicht verherrlichen. Der Tod reißt Lücken in unsere Familie nie. Er bringt Schmerzen und grosse Trauer. Wir haben das letztes Jahr selber ganz extrem müssen erleben. Unsere Tochter Cornelia ist im August nach 25-jähriger Krankheit gestorben. Die letzten Monate vor ihrem Tod sind sehr schwierig gewesen. Bei jedem Besuch musste ich erkennen, dass Cornelia wieder schlechter zu Weg ist. Es war ein Sterben auf Raten. Meine Gefühle sind von Hoffnung zu Aussichtslosigkeit geschwappt, dann wieder rauf zu Hoffnung und wieder runter zu Aussichtslosigkeit. Ich habe ganz fest an ein Wunder geglaubt, an eine Heilung hier auf Erden. Aber es ist anders gekommen. Und trotzdem war Jesus treu mit der Cornelia und auch mit uns, der Hanna und mir, unserer ganzen Familie. Und der Weg, wo Gott Cornelia gehen lassen hat, war ein wunderbarer Weg. Sie hat in den letzten Tagen von ihrem Leben allen ihren Peinigern vergeben. Sie konnte loslassen und hat dann dürfen versöhnt mit Gott und der Welt sterben. Und so ist das Sterben von der Cornelia zum Gewinn geworden. So krass das auch tönt. Für sie und für uns. Für Cornelia, dass sie ihr Ziel erreicht hat. Und für uns, dass wir dürfen wissen, dass sie bei Jesus ist. Und dass das unendliche Leiden und die wahnsinnigen Schmerzen vorbei sind. Aber für uns bleibt der Verlust und Trauer. Trauer, die uns bis jetzt noch nicht verloren hat und immer wieder kommt. Ich möchte Sterben wirklich nicht verherrlichen. Menschen, die uns entrissen werden, hinterlassen Lücken. Es ist nichts mehr so wie vorher. Und trotzdem ist Sterben beim Paulus ein Gewinn. Paulus setzt sich intensiv mit dem Thema auseinander. Leben oder sterben? Wer weiß denn besser? Wenn man seine Lebenssituation anschaut, könnte man rasch falsche Schlüsse ziehen. Will der Paulus einfach sterben, damit seine Gefangenschaft fertig ist? Er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht. Wird er zum Tod verurteilt und hingerichtet? Oder kann er das Gefängnis gar nicht mehr verlassen? Ist es einfach ein eleganter Ausweg aus einem Leben, das nicht mehr lebenswert ist? Nein. Ich sage ganz klar, nein. Er bringt uns nämlich im Text ein völlig anderes Argument. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Also keine Flucht aus einem unbequemen oder schwierigen Leben, sondern die totale Gemeinschaft mit Christus. Eine Gemeinschaft, die weit über das ausgeht, was Menschen hier auf Erde können an Gemeinschaft erleben. Und wer von uns hat nicht Sehnsucht nach so einer Gemeinschaft mit Jesus? Er fährt dann weiter. Andererseits kann ich, solange ich hier auf der Erde bin, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Doch ihr braucht mich noch. Und deshalb, davon bin ich überzeugt, ist es besser, dass ich weiterhin hier auf Erden bleibe. Das ist eine interessante Reihenfolge der Vers in dem Abschnitt. Zwischen den Vers 22 und 24, wo der Paulus vom auf Erde bleiben, vom Weiterleben und vom Erfüllen von seinem Auftrag redet, steht der Vers 23 mit der Aussage, das irdische Leben hinter sich lassen und bei Christus zu sein. Der Paulus hat also einen zweiten Wunsch gehabt, nebst dem Sterben. Und der ist diametral entgegengesetzt. Er möchte lieber noch auf Erde bleiben, weil er dann seinen göttlichen Auftrag kann weiterführen kann. Er sieht die Notwendigkeit und den Gewinn für die Gemeinde, die er gegründet hat, und mit denen, wo er auch aus der Gefangenschaft verbunden ist. Und so fährt er in seinem Brief hoffnungsvoll weiter. Darum bin ich auch sicher, dass ich nicht sterben werde, sondern euch allen erhalten bleibe. Denn dann kann ich dazu beitragen, dass ihr im Glauben vorankommt und dass euch durch den Glauben eine immer tiefere Freude erfüllt. Ja, wenn ich wieder bei euch bin, werdet ihr noch viel mehr Grund haben, auf Jesus Christus stolz zu sein und ihn für das zu preisen, was er durch mich für euch getan hat. Woher nimmt der Paulus den Optimismus? Für mich gibt es nur eine überzeugende Antwort. Christus ist sein Leben. Und so sind wir wieder beim Thema von der Predigt, auf jeden Fall leben, leben auf jeden Fall. Ich möchte euch noch ganz kurz ein Erlebnis von meiner Mutter erzählen. Meine Mutter war eine einfache Frau und in den früheren Jahren hat sie immer wieder mal gesagt, ich bin nicht sicher, ob es mir lange für den Himmel, ob ich genug gut gelebt habe. Als sie dann älter war, schon im Alterswöhnigli gewohnt hat, sagt sie mir bei einem Besuch, du Werner, gestern bin ich im Himmel gsi. Die Nacht bin ich im Himmel gsi. Und ich habe sie erst gar nicht verstanden. Und er hat gesagt, hey, wo bist du? Sagt sie, Werner, ich bin im Himmel gsi. Und sie hat das so überzeugend gesagt, dass ich meine Zweifel und alles, was mir da hochkommen wollte, sofort auf die Seite geschoben habe und gesagt habe, Mama, erzähl, wie ist es gsi? Was hast du gesehen? Ich will es wissen. Und sie hat gesagt, es gibt nicht viel zu erzählen. Eigentlich nichts. Es ist einfach schön gsi. Es war einfach schön gewesen. Ich hätte noch gerne ein bisschen mehr gewusst, aber... Und dann sagt sie, weisst du, als ich verwachet bin am Morgen und gemerkt habe, dass ich wieder in meinem Bett liege, an der Rüttenstrasse in Frauenfeld, habe ich gedacht, es wäre jetzt doch schön gewesen, können dort oben zu bleiben. Das war der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil hat sich erst im Verlauf der Zeit entwickelt. Jedes Mal, wenn ich sie besucht habe, hat sie gesagt, Werner, ich habe dann keine Angst vor dem Sterben. Ich war schon mal dort, wo ich hergegangen bin. Es ist schön dort und die warten auf mich. Und ich bin so dankbar, Gott hat den Zweifel von der Mama einfach kuriert, indem sie dürfen, so ein Erlebnis haben. Ob es das nur ein Traum war oder ob sie wirklich die Rüttenstrasse verloren hat und einmal geschwind einen Ausflug in den Himmel gemacht hat, weiß ich nicht. Aber was es bewirkt hat im Leben von der Mama, das war ganz gewaltig gewesen. Das hat auch etwas zu tun mit Christus ist mein Leben. Ich komme zum Schluss der Predigt. Ich habe noch vier Merkpunkte. Wahres Leben erleben wir nur und in Jesus Christus. Dabei fängt alles mit deiner Beziehung zu Jesus an. In schwierigen Lebenssituationen brauchen wir das Gebet und den Beistand vom Heiligen Geist. Der Paulus ist zu beiden Varianten parat. Das irdische Leben hinter sich zu lassen, um in ewiger Gemeinschaft bei Christus zu sein, oder weiterleben und seinen Auftrag weiterführen. Sterben muss nicht zwingend den Tod bedeuten. Weiterleben in ewiger Gemeinschaft mit Christus ist möglich. Amen. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du durch den Tod von Jesus Christus und seine Auferstehung uns das wahre Leben geschenkt hast. Danke, dass das Leben eben mehr ist, wenn du noch ein bisschen hier schön haben. Das Leben ist Gemeinschaft mit dir. Und da bete ich, Herr, dass wir einfach hier noch viel mit dir erleben dürfen. Danke vielmals, Herr, dass du mit uns bist. Amen.